Es ist Viertel nach acht, der erste Mittwoch im Monat. Es ist Zeit für Derma at Home. Herzlich willkommen aus Kiel. Wir begrüßen Sie ganz herzlich, Uli Mrowitz.
Hallo.
Und mein Name ist Sascha Gerdes. Alle, die uns sehen können und nicht im Podcast verfolgen, sehen, wir sind ganz leger gekleidet. Sie alle merken es wahrscheinlich auch, gerade heute ist der heißeste Tag des Jahres. Jetzt hat es eben ein bisschen geregnet, ist ein bisschen abgekühlt, aber immer noch ziemlich warm. Vielleicht nehmen Sie sich ein kaltes Getränk, lauschen Sie uns, wenn Sie heute live dabei sind. Wenn Sie uns im Podcast verfolgen, sind Sie hoffentlich auch angenehm unterwegs und können heute wieder uns zuhören. Unser Thema heute von der Narbe zum Keloid, unser Referent mal im Studio, denn heute wird Professor Mrowitz zu dem Thema referieren, aber dazu gleich mehr. Alle, die vielleicht zum ersten Mal bei der Live-Sendung zugeschaltet haben, Sie können gerne heute wieder Fragen stellen. Dafür melden Sie sich einmal bitte unten bei der Sprechblase mit vollem Vor- und Zunamen an. Dann sehen wir auch, von wem die Frage kommt. Das kommt hier auf unserer Tablet. Und nachher können wir dann Ihre Fragen sehr gern diskutieren, denn das ist ja auch eine Veranstaltung für Sie zu Hause. Gut, damit wollen wir erstmal loslegen und zwar mit unseren Derma-News. Ich habe Ihnen heute ein Thema mitgebracht für die Derma-News, was ich ganz spannend fand und eigentlich auf der DDG dieses Jahr das erste Mal gesehen habe. Es geht um die Epidermolysis bullosa dystrophica. Es ist zu heiß heute. Eine wirklich seltene Erkrankung, ja nur 1 bis 9 Menschen von 1 Million ungefähr betroffen. Aber es ist eine genetisch bedingte Hauterkrankung, wo es zu einem Verlust oder einem nicht funktionierenden Kollagen 7 Molekül in der Dermis kommt und es deswegen zu einer Blasenbildung der Haut kommt. Und die dystrophe Form eben der Epidermolysis bullosa führt dann ja auch zu einer Narbenbildung bis hin zu schweren Dystrophien oder Komplikationen im Verlauf wie Hautkrebserkrankungen, die daraus resultieren können. Die Erkrankung kann ab Geburt auftreten, auch ganz kleine Patienten können schon betroffen sein. Es kann auch im höheren Lebensalter auftreten, aber meistens bei den angeborenen Formen dann schon früh im Leben. Und was gibt es jetzt Neues? Das erste Mal finde ich überhaupt in der Dermatologie, ich wüsste keine andere, eine topische Gentherapie, mit der man dieses falsch exprimierte Kollagen ersetzen kann mit dem richtigen. Den Namen können Sie hier lesen, er ist ziemlich schwer auszusprechen, Berimagen Geperpavec, habe ich mir sagen lassen, oder der Handelsname Vyjuvek. Zugelassen in der Europäischen Union als Orphan Drug und ab September rezeptierbar in Deutschland. Und es ist so, dass Sie eben auf dann offene Wunden, die durch diese dystrophe Form der Epidermolysis bullosa auftreten, können Sie auf die Wunden direkt ein Wundgel auftragen, in dem dieser Herpes-Simplex-Virus-Vektor eingebettet ist mit der Kodierung eben für das funktionierende Kollagen 7A1. Das wird dann in die epithelialen Zellen mit eingebaut und es führt eben dazu, dass eben in diesen Wunden wieder das funktionierende Kollagen dann exprimiert wird. Ganz spannend, es muss angewendet werden, zumindest am Anfang durch medizinisches Fachpersonal. Es kann angewendet werden als Wundbehandlung ab der Geburt, also wirklich auch für die ganz kleinen betroffenen Patienten schon. Die Applikation ist einmal pro Woche auf die offenen Wunden und die Dauer der Behandlung ist bis zum Verschluss der kompletten Wunde. So ist tatsächlich die Zulassung. Wie gesagt, ab ungefähr September wird es im Handel sein und Sie können es dann auf Rezept verordnen. Die Anwendung ist ein bisschen besonders, führt dann aber eben wirklich zu einer deutlich verstärkten Wundheilung. Man hat eine Zulassungsstudie im New England Journal publiziert mit ungefähr 30 Patienten in den Behandlungsgruppen. Es wurde verglichen zu einem Placebo-Wundgel und die Endpunkte, der primäre Endpunkt und der sekundäre Endpunkt, nämlich die komplette Abheilung dieser Wunden durch das Wundgel nach einmal 3 Monaten und nach einmal 6 Monaten Behandlung, hat eigentlich bei ungefähr 70% der Patienten zu einem kompletten Wundschluss beigetragen, während das nur bei ungefähr 20% der Placebo-Patienten der Fall war. Also es war doch deutlich wirksam, und in den Publikationen, wenn Sie mal die Zeit finden, sich das anzugucken, sind auch wirklich interessante Bilder, wo man sieht, dass diese Wunden eben wieder heilen können und hoffentlich dann auch die sekundären Komplikationen vermieden werden. Es ist so, wenn Sie es mal rezeptieren wollen, dann werden 2 Vials in die Apotheke geliefert. Die Apotheker werden dann aus den Vials dieses Wundgel herstellen, und es werden 4 solche kleinen Einwegspritzen produziert, die dann mit einem Label für den Patienten versorgt sind. Diese Spritzen sind dann 7 Tage haltbar und können dann auf die Wunde aufgetragen werden. Dafür reinigen Sie einmal die Wunde ganz grob vorher, und dann mit so einer Schablone setzen Sie einzelne Punkte des Wundgels auf die Wunde. Die Fläche ist begrenzt, das ist in der Fachinformation hinterlegt, aufgrund der Fläche und des Alters. Bei unter 3-Jährigen sind es nur 2 Spritzen, bei über 3-Jährigen 4 Spritzen. Das können Sie dann pro Anwendung verteilen auf den Wunden. Dann kommt ein Wundverband darüber, und 24 Stunden wird das Ganze in Ruhe gelassen, und das Ganze kann dann einmal pro Woche wiederholt werden. Man kann auch Eltern anlernen, dass die es dann selber tatsächlich anwenden bei ihren kleinen Patienten zu Hause. Und ich fand es so spannend, dass es jetzt eben für diese seltene, aber wirklich dystrophe Variante eigentlich hier eine sehr gute Lösung gibt, um dieses fehlerhafte Kollagen zu ersetzen und eben zumindest die Wundtherapie zu verbessern. Bisher war es in den USA schon seit ein paar Monaten zugelassen. Es sind in Deutschland, habe ich mir sagen lassen, schon 12 Patienten wohl behandelt, ungefähr durch einen Reimport. Aber wie gesagt, ab jetzt ist es eben auch möglich, das zu rezeptieren. Da das Medikament als Orphan Drug zugelassen ist, ist es auch eine komplett erstattungsfähig, dann auch über DGKV. Der Preis ist, wie Sie wahrscheinlich erahnen, sehr teuer, aber es werden ja auch sehr, sehr wenige Patienten sein, für die das überhaupt in Frage kommt. Aber für diese Patienten, finde ich, ist es eine tolle Sache, und ich fand es wert, dass wir das heute einmal hier besprechen und Sie wissen, dass es da jetzt eine Therapieoption gibt. Gut, damit genug für heute von den Derma-News, und ich reiche den Staffelstab weiter an meinen lieben Kollegen Uli Mrowitz, der heute eben uns einen Vortrag von der Narbe zum Keloid halten wird. Ich weiß, Uli, du warst schon immer sehr interessiert an Keloiden, und du hast auch schon gesagt, du hast uns heute ganz viel spannende und wichtige Informationen mitgebracht, und deswegen gar nicht viel langes Vorgeplänkel, ja, sondern bitte, ich bin gespannt, was du berichten wirst.
Ja, lieber, vielen Dank. Lieber Sascha, du hast ja mit deinem Derma-News schon eingeführt in das Thema, auch die Epidermolysis bullosa, eine narbenbildende Erkrankung. Ja, und warum ich das Thema gewählt habe, ist ein bisschen ein Wunschthema. Vor über 25 Jahren haben wir eine der ganz wenigen und vielleicht sogar die einzige Narbensprechstunde aufgebaut an unserem Entzündungszentrum, aus dem Bedarf, vor allen Dingen Menschen mit pathologischen Narben vernünftig zu versorgen. Und wir wissen, dass der Bedarf von den Betroffenen extrem groß ist, weil wer kümmert sich zum Beispiel um hypertrophe Narben und Keloide? Ist es der Chirurg? Ist es der Dermatologe? Wer ist es eigentlich? Und dazu ein bisschen mehr im Laufe meines Vortrags. Ich fange einmal an mit der ganz wichtigen Frage: Wann überhaupt entsteht eine Narbe und warum? Und hier habe ich Ihnen 2 Bilder mitgebracht. Einmal das Bild einer Schnitt- und einer Schürfwunde. Und jetzt dürfen Sie einmal ganz kurz und schnell überlegen, bei welchem Zustand obligat eine Narbe entsteht und bei welchem nicht. Und Sie haben es wahrscheinlich schon geahnt, bei der Schürfwunde gibt es keine Narbe und bei einer Schnittwunde gibt es obligat eine Narbe. Nun, woran liegt das? Es liegt daran, dass die Schnittwunde in die Dermis reicht. Und wenn immer die Dermis verletzt ist oder beteiligt ist, dann resultiert eine Narbenbildung. Solange sie nicht beteiligt ist, wie bei der oberflächlichen Schürfwunde auf der rechten Seite, brauchen Sie eine Narbe nicht zu befürchten. Das heißt, jede tiefere Verletzung der Haut resultiert in einer späteren Narbe. Was ist eine Narbe? Nun, ich verwende immer gerne den Begriff Hautersatzgewebe, weil es nicht das ortstypische Gewebe mehr ist, sondern es ist wirklich ein Gewebe, was anfangs sehr zellreich, später sehr reich an extrazellulärer Matrix ist, was aber nicht mehr die Struktur des ursprünglichen Gewebes hat. Und an der Haut entsteht eine Narbe dann meist nach einem Unfall, siehe Schnittwunde, auch Stichwunde und Platzwunde, alles, was die Dermis berührt, und selbstverständlich nach all den chirurgischen Eingriffen, die vorgenommen werden, weil dort natürlich immer die Dermis beteiligt ist. Die Narbe soll eine schnelle und stabile Reparatur der Haut bewirken und ganz wichtig, eine ganz schnelle Wiederherstellung der Barriere. Und deshalb läuft Wundheilung auch sehr konzertiert und sehr stringent ab. Und am Ende resultiert eben die Narbe und dann weiß die Haut, aha, jetzt können keine Bakterien und andere Mikroorganismen mehr eindringen und die Haut ist wieder stabil geworden. Das heißt, Narben sind etwas ganz Normales. Narben sind immer Folge der Wundheilung. Und ganz spannend, es gibt tatsächlich, wenn man in Utero operiert, was gelegentlich gemacht wird, gibt es keine Narbenbildung. Also der Fötus, das neugeborene Kind, solange es im Mutterleib ist, hat eine narbenlose Wundheilung. Unmittelbar, wenige Stunden nach Geburt, ist dieses Phänomen passé und es gibt nur noch narbige Wundheilung. Und Sie müssen also immer damit rechnen. Es gibt leider immer noch chirurgische Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich habe eine so tolle Schnitt- und Nahttechnik, bei mir gibt es keine Narben. Das ist schlicht und ergreifend falsch. Und Sie sehen, oder Sie haben gelernt, auch schon an den Bildern, dass es immer eine Narbe gibt, wenn dort operiert wird. So, wir unterscheiden drei Gruppen von Narben. Die sogenannte normale Narbe im Hautniveau ist im Prinzip symptomlos. Es gibt ja Menschen, die sagen, wenn das Wetter umschlägt, dann merke ich meine Narbe. Das sind Dinge, die können wir nicht wissenschaftlich erklären. Das mag so sein. Dann gibt es die hypertrophe Narbe. Die unterscheidet sich von der normalen Narbe dadurch, dass sie erstmal erhaben ist. Sie ist hart, sie kann auch gerötet sein und sie verursacht Symptome. Meistens Jucken, Schmerzen und eine Mixtur von diesen beiden wichtigen Symptomen. Und der dritte im Bunde ist das Keloid. Das ist eine Narbe, die immer erhaben ist und die, und das ist das Besondere, kontinuierlich wächst über die Wundgrenzen hinaus und sehr, sehr starkes Jucken und sehr große Schmerzen verursachen kann. Und damit eben auch eine sehr große Belastung des betreffenden Menschen, der ein Keloid hat. Ich werde mich im Folgenden kurz um die hypertrophen Narben kümmern und dann den größten Teil meines Vortrags den Keloiden widmen. Hier ist eine ganz wichtige Grafik, die ich einmal zusammengestellt habe, um Ihnen zu zeigen, worin der fundamentale Unterschied zwischen normaler Narbe, hypertropher Narbe und Keloid besteht. Eine normale Narbe hat das Stadium der Wundheilung und dann wird die Narbe im Hautniveau bleiben und wird sich dort nicht verändern. Eine hypertrophe Narbe hat eine vorübergehende Wachstumsphase und mit der Zeit wandelt sich die hypertrophe Narbe obligat zurück in eine normale Narbe. Und das bedeutet, dass wir nur in der Mitte, nur in der Zeit, wo die Narbe störend ist und vielleicht Symptome verursacht, behandeln müssen oder sollen oder können, aber später nicht mehr. Wohingegen das Keloid eine Narbe ist, die kontinuierlich wächst. Nach einem anfänglich sehr starken Wachstumsschub kommt es dann über die längere Zeit zu einem kontinuierlichen Wachstum und niemals zu einer spontanen Rückbildung. Und das unterscheidet das Keloid so fundamental von den beiden anderen Narbentypen. Hier sehen Sie einmal im Bild eine normale Narbe. Und wenn Sie vielleicht an sich die Haut anschauen oder Sie haben Patienten vor Augen, hier sehen Sie, die Narbe ist sogar wieder repigmentiert, was am Anfang nicht der Fall ist, aber nach 1, 2, 3 Jahren auch immer eigentlich der Fall ist. Hier sehen Sie eine Narbe auf der linken Seite, wo die Pigmentierung noch nicht abgeschlossen ist. Sie sehen vielleicht auch dieses Strickleitermuster. Die Narbe ist leicht dehiszent, aber sie ist trotzdem nach wie vor eine normale Narbe. Auf der rechten Seite, kurz nach dem Wundverschluss, nach Fadenzug, sehen Sie noch die Farbe Rot. Narbenprozesse sind langwierig, dauern ungefähr ein halbes Jahr, bis die Entzündungskomponente und die Umbaukomponente in der Narbe abgeschlossen ist. Und dann verliert sich langsam die rote Farbe und es kommt die normale Hautfarbe zum Tragen. Die hypertrophe Narbe sehen Sie hier auf diesem Bild. Die ist schon von vornherein sozusagen bei Fadenzug und kurz danach erhaben. Aber Sie sehen, sie ist in dem Bereich der alten Narbe, der Wundgrenzen vorhanden und geht nicht über die Wundgrenzen hinaus. Und das ist auf dem rechten Bild der Fall. Sie ist zwar stark erhöht, aber nicht in die Umgebung sich verbreiternd. Und wie gesagt, diese Narben haben eine Wachstumsphase, gehen später zurück in eine normale Narbe. Nun, die Keloide sind komplett anders. Obwohl wir die Ursache von Keloiden bis heute nicht kennen, wissen wir, dass eine genetische Prägung vorhanden ist. Die ist nicht vorhanden bei hypertrophen Narben. Diese genetische Prägung, wo die besteht, ob sie in einer Entzündungsregulationsebene besteht oder auf einer Fibrose-Narbenebene, ist nach wie vor nicht bekannt. Aber wir wissen, dass Keloide in Familien vorkommen, und zwar über mehrere Generationen. Und das ist auch mitunter ganz wichtig zu fragen, wenn zum Beispiel besondere und vor allen Dingen auch ästhetische Operationen anliegen, dass wir hier nicht das Risiko haben, später ein Keloid zu induzieren, wenn wir chirurgisch, zum Beispiel ästhetisch, operieren. Und Keloide wachsen eben auch weit über die Grenzen der Wunde hinaus. Ich habe Ihnen jetzt einige der Bilder aus unserer Sprechstunde mitgebracht. Sie sehen hier einmal Keloide, wie Sie sie kennen, auch aus dem Lehrbuch, auch wenn wir nicht DermatologInnen sind, natürlich nach Verbrennung, Verbrühung, wenn die Haut so geschädigt ist, dass die dermalen Strukturen mitbeteiligt waren. Sie wissen, dass solche Verbrennungsnarben zu großen Strukturen führen, zu Defiziten in der Bewegung, aber auch zu Schmerzen, Jucken und vielen anderen Symptomen mehr. Keloide treten bevorzugt in bestimmten Arealen auf. Dazu gehören Bereiche mit hoher Hautspannung. Hier einmal als Beispiel die Schulterregion, wo sehr häufig Keloide angesiedelt sind. Sie sehen hier nach einer Schulteroperation, Sie sehen noch die Strickleitern der Naht, entsteht ein Keloid. Ein weiterer Bereich mit hoher Hautspannung ist die vordere Brustwand. Aber auch zum Beispiel über den Gelenken kann ein Keloid auftreten bei prädisponierten Menschen. Hier sehen wir so eine vordere Brustwand und Sie sehen, das ist ein klassisches Akne-Keloid. Dieser Patient hat eine schwere Akne gehabt und es eine genetische Prägung für Keloide und daraus resultiert diese massive Keloidbildung im Bereich Schulter, vordere Brustwand und des oberen Rückens. Und das sind die Herausforderungen, vor denen wir stehen, dann als Therapeuten. Die Diagnose ist simpel. Ein Keloid hier zu diagnostizieren, da gibt es im Prinzip auch keine Differentialdiagnose. Aber die Behandlung, die ist herausfordernd. Da kommen wir natürlich gleich drauf zu sprechen. Ich hatte schon die chirurgischen Eingriffe erwähnt. Also es ist manchmal natürlich nicht möglich, wenn Notfalloperationen anliegen, nach Keloiden oder nach Narben zu fragen, die vielleicht schon entstanden sind und die keloidal sich verändert haben oder ob in der Familie solche Narben sind, wenn der Patient das erste Mal sozusagen operiert wird. Aber was daraus passieren kann hier bei einem Oberbauchschnitt, das sehen Sie einmal auf dem linken Bild und nach einer Tracheotomie sehen Sie das Bild auf der rechten Seite. Und das sind alles diese Narben, wo das Keloid sich ausbreitet. Es ist hochrot, hochentzündlich und es bleibt in der Regel über die Bestandsdauer seines Lebens immer hochentzündlich. Und das hat eben dazu auch geführt, dass man der Entzündungskomponente dieser pathologischen Narbe viel Aufmerksamkeit geschenkt hat, auch in der wissenschaftlichen Forschung, und sich nicht nur der fibrosierenden Komponente gewidmet hat und den Fibroblasten, die zweifelsohne zum Beispiel eine Rolle spielen in Bereichen hoher Hautspannung, weil diese Fibroblasten sich englischsprachig stretchen lassen und dadurch sich aktivieren lassen und überschießend reagieren können, sondern es ist eben hier auch sehr, sehr viel Entzündung im Spiel. Und darauf kommen wir später noch drauf zu sprechen. Wir alle leben in einer Gesellschaft, wo Schmuck, Körperschmuck, Tätowierungen, Piercings sehr, sehr häufig vorkommen. Und wenn ein junger Mensch jetzt zum Beispiel das Pech hat, Keloid-Gene prädisponiert zu haben und bekommt ein Piercing, dann können diese Bilder daraus resultieren. Hier zweimal Ohrläppchen, Sie sehen das rechte Bild. Oben ist ein kleiner Junge, der hier nach einem gewollten Piercing gleich ein großes Keloid entwickelt hat. Und Sie sehen noch, das Piercing ist vorhanden am Nasenflügel und hier beginnt sich gerade ein Keloid zu entwickeln, was natürlich bleibt, wenn das Piercing entfernt wird, weil einmal ein entstandenes Keloid, auch wenn der Verursacher sozusagen weg ist, das bleibt und es wächst weiter. Und das sind die auch ästhetischen Herausforderungen natürlich hier am Nasenflügel. Keloide, ich sagte es schon, machen den Patienten viel, viel Ärger. Und Sie sehen hier in einer Untersuchung, in einer großen Untersuchung an vielen, vielen Patienten, dass Jucken das Hauptsymptom ist. Und dieses Jucken ist teilweise kaum aushaltbar. Das ist, ich würde mal sagen, mindestens genauso schlimm wie das Jucken bei der atopischen Dermatitis. Ein Juckreiz, den man gar nicht nachgeben kann. Da muss man jucken. Und wer einmal so eine Narbe gehabt hat, der weiß, wovon ich spreche. Viele Patienten geben dann auch Schmerzen an. Vor allen Dingen da, wo diese Spannungsareale sind. Also zum Beispiel der Patient mit der Schulter-OP oder die vordere Brustwand. Das sind Bereiche, wo Keloide auch sehr viel Schmerzen verursachen. Wenn Sie einen Verbrennungskiloid haben, dann natürlich dann, wenn die Bewegungseinschränkung dort eine große Rolle spielt. Und das gehört nämlich auch zum Umfeld der Keloide dazu. Wir haben einmal mit einem ehemaligen Mitarbeiter von uns, Oliver Bock, einen Fragebogen erstellt, einen Fragebogen zum Erleben von Narben, so heißt er, und haben damit eine Untersuchung gemacht, welche Probleme Keloid-Patienten sozusagen haben, was die Psyche angeht. Und hier sind einfach mal zwei Aussagen aus der Erstellung dieses Fragebogens, weil er sich an Patienten orientiert hat, zum Beispiel zu sagen, ich finde es schwer, meine Narben zu akzeptieren, oder ich fühle mich physisch und sexuell unattraktiv, wenn ich an meine Narben denke. Und wenn Sie das Bild daneben sehen, glaube ich, kann jeder von uns sehr, sehr gut nachvollziehen, warum auch Narben, die gar nicht mal offensichtlich sind, die man mit Kleidung bedecken kann, so schwierig sind für die Betroffenen, weil eben Jucken, Schmerzen auch noch dazukommen. Patienten merken eigentlich jede Minute, dass sie solche pathologischen Narben, solche Keloide haben. Und das müssen wir im Hinterkopf haben. Und ich komme gleich noch darauf zu sprechen, wenn solche Patienten sich in unsere Sprechstunde begeben. Denn das Keloid ist eine Krankheit und keine kosmetische Bagatelle. Und ich kann mich an so viele PatientInnen in unserer Sprechstunde erinnern, die auch durchaus Rat bei HautärztInnen gesucht haben. Das hieß, ja, das ist ja nur eine Narbe, da machen wir nichts mit. Wo eben die Diagnose Keloid gar nicht gestellt worden ist. Aber ich möchte wirklich noch mal ganz, ganz intensiv dafür werben. Ein Keloid, wenn Sie diese Diagnose machen, dann ist es eine Krankheit. Eine chronische Entzündungskrankheit mit Fibroseanteil. Und die gehört behandelt nach den heutigen Möglichkeiten, die ich Ihnen nachher noch vorstellen will. Und bitte weisen Sie diese Patienten nicht ab und sagen, wir machen hier keine Schönheitssprechstunde. Das ist der falsche Weg bei Keloiden. Und damit kommen wir auch schon in den Bereich, was kann ich tun? Ich gehe mit Ihnen die einzelnen Verfahren einmal durch, bewerte sie ein bisschen und am Ende möchte ich Ihnen zwei Algorithmen vorschlagen, die auf den neuesten Daten beruhen, die Sie vielleicht dann in die Lage versetzen, ein bisschen strategisch und systematisch Keloide zu behandeln. Wir wissen, dass Okklusion, und zwar Okklusion, die den Sauerstoffpartialdruck im Narbenbereich herunterregulieren, tatsächlich einen milden Effekt auf Keloide haben. Und deshalb gibt es solche Silikonpflaster oder Silikongele. Ich habe Ihnen zwei Beispiele hier mitgebracht. Und die kann man sozusagen als Basistherapie verwenden. Wobei das Gel sehr viel kosmetisch angenehmer anzuwenden ist als beispielsweise die Auflagen. Aber manche PatientInnen kommen mit den Auflagen sehr, sehr gut zurecht. Die Wirksamkeit ist allerdings gering und empfiehlt sich nur als Therapieergänzung. Und zum Beispiel bei einer hypertrophen Narbe in einem hypertrophen Stadium ist die Okklusion sicherlich auch eine sehr, sehr gute Therapieergänzung. Bei uns an unserem Zentrum haben wir exzellente Erfahrungen gemacht mit Druckbandagen und Miedern aller Art. Und das geht wieder zurück auf die Fibroblasten, die sehr gut auf Druck reagieren und aufhören zu proliferieren oder auch aufhören, Proteine der extrazellulären Matrix zu bilden, die dann Narbengewebe bilden. Und wir haben hier zum Beispiel, sehen Sie, ein beginnendes Keloid und Sie sehen einen Handschuh sozusagen mit Unterarmstrumpf und die Patienten tragen den 24 Stunden, der wird nur zum Duschen abgenommen und müssen ihn länger tragen. Und diese Bandagen, die natürlich nach Maß angefertigt waren, haben einen extrem guten Effekt auf Keloide. Hier sehen Sie einmal so eine Bandage, wie wir sie gar nicht selten verordnen, bei dem schon angezeigten Patienten mit dem Akne-Keloiden. Und Sie sehen, da wird ein Druckmieder mit einer noch zusätzlichen Druckpelotte, das ist diese herzförmige weiße, dieses herzförmige Weiße hier, damit auch der Druck auf die Sternalregion ausreichend ist, angefertigt und auch wieder im Idealfall 24 Stunden getragen. Und Sie sehen, das wird hinten mit dem Reißverschluss zugemacht, wie so ein Neoprenanzug. Und wenn die Patienten sich ein paar Tage lang gewöhnt haben, merken sie schon, dass die Symptome, zum Beispiel Jucken und Schmerzen, doch schon etwas besser werden. Und mit diesen individuellen Rezepturen von Druckbandagen und Miedern kann man sozusagen als Basistherapie Keloide zunächst einmal versorgen. Ergänzend eignen sich zum Beispiel Geräte, die erhöhte Vaskularisation im Keloid zur Zielstruktur haben, wie der Farbstofflaser oder die hochenergetische Blitzlampe. Und hier ist es besonders gut juckenhemmend. und so, dass man den Laser und die Blitzlampe in Kombination mit den anderen genannten Verfahren sehr gut anwenden kann. Und Sie merken schon, das Ganze wird hier darauf hinauslaufen, dass wir mehrere Therapieverfahren miteinander kombinieren müssen, um nachher eine gute Wirkung überhaupt zu erreichen. Und Sie alle kennen, wahrscheinlich weil Sie es auch so gelernt haben, die berühmte Unterspritzung, also das Einbringen von Corticoidkristallen in das Narbengewebe, Triamcinolon, Acetonid 10 oder 40. Und wir haben es anfänglich immer mit ein bisschen Lokalanästhetikum kombiniert, aber ich sage Ihnen ehrlich, bis das Lokalanästhetikum wirkt, ist der Schmerz schon da gewesen, sodass wir dann in der Folgezeit dazu übergegangen sind, das sozusagen pur zu applizieren, und Patienten gewöhnen sich da auch dran. Das hat eine gute Wirkung, auch gute Wirkung gegen das Jucken, aber Sie wissen, es kann nicht dauerhaft durchgeführt werden, weil eine Hautatrophie praktisch regelhaft resultiert und eben keine Heilung des Keloids erreicht werden kann, auch kein komplettes Sistieren des Wachstums. Und deshalb muss auch hier kombiniert werden. Man kann die Injektionsintervalle anfänglich wöchentlich, dann später 2 oder später 4 wöchentlich machen, aber eben nur eine begrenzte Zeit, und die werden Sie meist sehen. Wenn die Haut schon so ein bisschen spiegelnd glasig wird, dann ist Zeit, die intralesionäre Corticoid-Kristalltherapie zu beenden. Es gibt Untersuchungen, die das Triamcinolon-Acetonid mit 5-Fluorouracil kombinieren oder das 5-FU alleine in Narben einbringen. Das haben wir auch gemacht in einer kleinen internen Studie. Auch das ist ganz erfolgreich. Allerdings ist die Verfügbarkeit und die Herstellung von 5-FU den Regeln der Chemotherapie unterliegend und sehr, sehr aufwendig. Ich habe Ihnen aber hier eine Studie mitgebracht, die letztes Jahr publiziert worden ist, an immerhin 66 Patienten mit Keloiden und hypertrophen Narben. Und da haben die 2 Gruppen gebildet. Die eine hat alle 2 Wochen intralesionär Triamcinolon-Acetonid-Kristallsuspension bekommen und die andere eine Kombi aus TCA und eben 5FU bis zur Woche 10, und nach Woche 12 wurde ausgewertet. Und hier sieht man eine ganz gute Auswertung. Sie sehen, dass die Kombitherapie, das ist hier die rote Kurve, dass die, was die Reduktion der Narbendicke anging, und das Kriterium war mindestens 50% Reduktion Narbendicke, sehr gut ansprach. Und das ist Woche 12. Und Sie sehen hier, das ist fast 100% der Patienten, die nach Woche 12 eine 50%ige Reduktion der Narbendicke hatte, unter der Kombination Triamcinolon-Acetonid und 5FU. Wohingegen die TCA-Monotherapie deutlich schlechter abgeschnitten hat. Also wer die Möglichkeit hat, 5FU einzusetzen, der kann es sehr gut kombinieren, und das würde ich auch empfehlen. Gerade bei Keloiden, bei hypertrophen Narben, glaube ich, wird TCA alleine ausreichen. Ja, und dann habe ich noch was ganz Spannendes, was eigentlich gar nicht so neu ist, weil 2011 schon in einem Kommentar im British Journal of Dermatology auf die Bedeutung von Vitamin D für Keloide hingewiesen wurde. Und zwar aus 2 Gründen. Einmal, weil Vitamin D tatsächlich zur Regulation der Fibrose wichtig ist. Und wir wissen alle, dass Vitamin D sozusagen das essentielle Hormon der angeborenen Immunität ist. Und es gibt eben Studien, die auch zeigen, dass ein Vitamin D-Mangel das Wachstum von Keloiden begünstigt und auch verstärkt. Und das gilt ganz besonders dann, wenn Keloide in pigmentierter Haut auftreten. Und das Risiko für Menschen mit einer pigmentierten Haut, zum Beispiel asiatischer Typ oder auch schwarzhäutiger Typ, ist sehr, sehr viel höher als das Risiko für uns. Und das bedeutet, dass Melanozyten möglicherweise eine Rolle spielen. Das wird auch in der Literatur immer mal wieder diskutiert. Hier gab es eine Studie, eine ägyptische Studie, 15 Patienten, die haben es in 2 Gruppen unterteilt. Die eine Gruppe hat Hochdosis Vitamin D, das steht leider nicht in der Arbeit, subkutan oder intramuskulär bekommen, einmal im Monat, und hat dann zusätzlich noch Vitamin D in das Keloid bekommen. Dazu Calcium oral. Und die zweite Gruppe nur in Anführungsstrichen Vitamin D intralesionär. Und leider ist das Outcome, wie man heute sagt, nicht gut dargestellt. Die haben einen sogenannten globalen oder Total Score gebildet. Und die zeigen aber, dass die Vitamin D-Therapie, ohne dass da Kortikoide eine Rolle gespielt haben, eine signifikante Verbesserung dieses Scores zur Folge hatten und die Steifigkeit der Narben nachgelassen hat. Und das ist für die Betroffenen mitunter schon ein riesengroßer Fortschritt. Und dann gibt es eine Studie, die ebenfalls letztes Jahr publiziert wurde, allerdings nur mit 6 Patienten, die dann auch noch in 2 Gruppen unterteilt wurden. Und deshalb habe ich die Worte signifikant und sowas und etwas in Frage gestellt, weil man mit n gleich 6 bzw. n gleich 3, glaube ich, statistisch das nicht gut berechnen kann. Aber was haben die gemacht? Die haben tatsächlich verglichen TCA oder Vitamin D intralesionär und haben einen jetzt gängigen Beurteilungsscore für Narben verwendet, den Vancouver Scar Scale. Und da will ich nicht drauf eingehen, aber der ist international etabliert. Und was die Kollegen gefunden haben an den 6 Patienten war, Triamcinolonacetonid war etwas effektiver als Vitamin D, aber Vitamin D zeigte keinerlei unerwünschte Wirkung wie Hautatrophie oder anderes. Und das macht es natürlich interessant, diese Dinge zu kombinieren. Also Vitamin D intralesionär und TCA meinetwegen abwechselnd oder je nachdem, wie die Narbe beschaffen ist, welche Symptome im Vordergrund stehen. Ich gehe gleich noch kurz darauf ein, was Sie machen können und was in Deutschland vielleicht möglich ist für intralesionäre Vitamin-D-Therapie. Und jetzt komme ich zu einem ganz wichtigen No-Go der Keloid-Therapie. Auch das ist eine Erfahrung auf unserer Sprechstunde. Dass es durchaus dann wieder Kollegen oder Kolleginnen gibt, die sagen, ach, ich schneide Ihnen das mal eben raus. Ich habe so eine ganz tolle Nahttechnik. Meine Narben, die ist nie zu sehen. Wenn man das bei einem Keloid macht, wo eine genetische Prägung die wichtige Rolle spielt, dann liegt man immer schief. Und das Problem ist, wenn Sie ein Keloid rausschneiden, dann wird die neue Narbe ja größer. Und die wird größer und größer und das Keloid wird größer und größer. Und irgendwann sagt der Chirurg, ja, da kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Der Patient ist raus aus der Sprechstunde und alleine gelassen. Also bitte merken Sie sich, wenn Sie die Diagnose Keloid gestellt haben, können Sie ein Keloid nicht herausschneiden ohne besondere Nachbehandlung, auf die ich gleich zu sprechen konnte, weil die genetische Prägung obligat zu einem neuen Keloid führt, was meistens größer ist. Und die Nahtechnik spielt bei Keloiden und dessen Herausschneiden überhaupt keine Rolle. Sie können das mit Binnenfaden nähen, ein Keloid wird immer entstehen. Sie können das mit einem haarfeinen Intrakutanfaden haben und das Keloid wird genauso entstehen wie mit dem Binnenfaden. Deshalb müssen Sie etwas tun und das gibt 2 Möglichkeiten nachzubehandeln oder sogar 3 mittlerweile. Einmal das gute alte Imiquimod. Das haben wir relativ viel gemacht. Es wurde publiziert, wir haben das nach der Publikation eingesetzt. Geht nicht immer, aber mitunter ausgesprochen gut. Wann müssen Sie das tun? Sie entfernen das Keloid. Unmittelbar nach Fadenzug beginnt die Behandlung mit Imiquimod. Das ist natürlich off-label. Lange Therapiedauer, ich würde sagen mindestens 1 Jahr. Und es führt sehr oft zu einer Entzündung. Wir nennen das Heilentzündung oder Präventionsentzündung, weil die Patientinnen, die Entzündungen haben, in der Regel die besten Ansprecher sind. Und ich zeige Ihnen mal hier eine Serie von einem kleinen Jungen, den ich selber operiert habe damals. Ein Keloid retroaurikulär. Und Sie sehen, das ist schon ordentlich dick geworden und das habe ich rausgeschnitten. Und Sie sehen, die Narbe, die ist keineswegs schön. Das ist hier unten dieses Ding. Und Sie sehen hier schon eine Rötung. Weil hier der Patient schon unmittelbar angefangen hat, das Imiquimod aufzutragen und hat permanent diese Rötung gehabt. Aber nach 1 Jahr sieht man hier, dass kein Rezidiv des Keloids entstanden ist, sondern hier eine minimal hypertrophe Narbe resultierte und der Patient hat danach auch kein Rezidiv mehr bekommen. Warum das funktioniert, liegt an der angeborenen Immunität, die durch Imiquimod maßgeblich reguliert wird. Aber ganz genau den Wirkmechanismus kann ich Ihnen leider auch heute nicht mitgeben. Eine Studie, die auch letztes Jahr erschienen ist, auch wieder sehr spannend, weil Botulinumtoxin in der Narbentherapie auch schon eigentlich kalter Kaffee ist, aber wieder aufgewärmt wird und ich glaube ganz zu Recht. Eine Studie, die sehr gut gemacht ist mit 33 Keloid-Patienten, die unmittelbar nach Wundverschluss, also noch im OP sozusagen, 20 Units maximal in die neue Wunde, die vernäht worden ist, reingespritzt hat. Und auch hier zeigte sich nach 18 Monaten, das ist wirklich eine sehr, sehr gute lange Beobachtungszeit, eine signifikante Reduktion dieses Vancouver Scar Scales. Und ich finde, das ist ein ausgesprochen gutes Ergebnis für eine präventive Entfernung mit einer Nachbehandlung. Das heißt, Botulinumtoxin A könnte in der Zukunft eine wesentlich größere Rolle bei Keloiden und deren Exzision spielen, als es das bisher getan hat. Und Sie sehen hier aus dieser Arbeit eine für mich sehr eindrucksvolle Kasuistik. 9 Monate nach Keloid-Operation auch wieder Ohrläppchen. Sie erinnern sich an die Bilder nach Piercing, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Und Sie sehen, 9 Monate nach dieser einmaligen Anwendung beim Wundverschluss, Sie sehen, ist überhaupt kein Anzeichen für ein Keloid-Rezidiv, was üblicherweise sofort entstehen würde, wenn Sie es nur rausschneiden. Also Botox A sicherlich hier eine ganz interessante Option. Und dann haben wir ja in der Dermatologie unsere Wunderdroge, das Dupilumab. Sascha, ich weiß gar nicht, in wie vielen Indikationen wir mittlerweile Dupilumab zugelassen haben. Dermatologie, glaube ich, 3 mittlerweile, inklusive Rhinosinusitis mit allen anderen zusammen sind wir bei 5, 6, 7. Und wir erleben immer wieder Wunder, wie auch die palmoplantare Pustulose unter Dupilumab bei einzelnen Patienten ansprechen soll. Was also mit Keloiden? Und das hat einen ganz spannenden Hintergrund. Denn Sie wissen, dass durch die Blockade des Rezeptors für Interleukin 4 und Interleukin 13 Dupilumab wirksam ist. Und wir wissen schon seit Langem, dass Interleukin 13 profibrotische Wirkung hat. Also wäre es logisch, durch eine Blockade des Interleukin 13 tatsächlich antifibrotisch zu wirken. Und das macht Dupilumab. Und wir haben hier in der, ich habe mal die Literatur ein bisschen zusammengefasst, sind meist auch teilweise nicht gut gemachte Kasuistiken mit insgesamt 15 behandelten Patienten. Und man findet in der Literatur, sagen wir mal, um und bei 50% Verbesserung. Aber es ist auch berichtet, dass unter die Dupilumab die Narben schlechter wurden. Und das lässt mich so ein bisschen an bestimmte Krankheiten, die wir mit Dupilumab behandeln, Sascha, erinnern, wo wir ja auch manchmal Patienten haben, die gar nicht drauf einsprechen oder sich verschlechtern und wir wissen nicht warum. Und da scheint das Dupilumab so einen Alles-oder-Nichts-Mechanismus zu haben, den wir sicherlich noch besser darstellen müssen. Aus einer Kasuistik, die auch vor 2 Jahren publiziert worden ist, wollte ich Ihnen dieses Bild hier zeigen. Sie sehen auf der linken Seite eine Patientin mit Schulterkeloiden. Sie sehen das hier sehr schön dargestellt. Sie sehen hier auch die Keloide. Teilweise sind die hier fast so ein bisschen eingesunken. Das passiert auch gelegentlich mal. Aber Sie sehen, diese Keloide sind hochrot. Und Sie sehen dann 5 Monate später nach Dupilumab, dass hier diese Keloide weniger entzündlich sind. Die sind nicht weg. Das wird auch nicht passieren, vor allen Dingen nicht nach dieser kurzen Behandlungszeit, sondern wenn eine Keloid-Entzündung sich bessert, vielleicht dadurch die Schmerzen und das Jucken weggeht, dann ist für viele betroffene Menschen schon ganz viel gewonnen. Man sollte dieses Dupilumab tatsächlich im Hinterkopf behalten. So, ich komme zum Ende. Mein angekündigter Therapiealgorithmus. Und Sie sehen da unten schon Mrowiets persönliche Meinung. Das ist jetzt sozusagen aus Literatur plus Erfahrung zusammengestellt. Hypertrophe Narbe, das Allerwichtigste ist Aufklärung der betroffenen PatientInnen. Das ist vorübergehend. Wenn keine genetische Prädisposition da ist, wird die Narbe nach einer Zeit X wieder normal. Sie können Okklusion machen, hatte ich Ihnen gezeigt, was sinnvoll ist. Druckbandage ist immer sinnvoll und gegebenenfalls auch mal mit TCA, vielleicht auch mit Vitamin D unterspritzen. Aber bei hypertropher Narbe müssen Sie tatsächlich nicht so viel machen. Beim Keloid sieht das etwas anders aus. Beim Keloid fangen Sie an, auf jeden Fall mit der Kompression. Das ist mein großer Rat. Und scheuen Sie sich nicht davor, diese Mieder oder diese Bandagen zu rezeptieren. Das ist ganz einfach. Bandage, Mieder nach Maß, Kompressionsklasse 2. Schicken Sie den Patienten in ein Sanitätshaus, mit dem Sie gut zusammenarbeiten. Überprüfen Sie die Bandage, wenn sie hergestellt worden ist, auf guten Sitz und dann können Sie diese Therapie starten. Das kann man zusammen mit der Okklusion machen. Kombinieren Sie das Ganze mit TCA, vielleicht in Kombi mit 5-FU und das Vitamin D, das habe ich mir hier in Klammern gesetzt. Ich denke aber, das sollten wir anwenden, weil es eine gute Ergänzung darstellt. Ich habe mal in die sogenannte rote Liste geguckt und wir haben in Deutschland D-Vicutrat-Injektionslösung zur Verfügung. Und die können wir in unsere Insulinspritze tun und die Narbe damit sozusagen infiltrieren. Und wenn Sie sich zu einer operativen Entfernung entscheiden, immer mit Anschlusstherapie, und hier empfehle ich Ihnen Imiquimod oder Botox, oder vielleicht sogar kombiniert, bei schweren Keloiden oder bei Keloiden, die in Arealen sitzen, zum Beispiel mit hoher Spannung, wo ein Rezidiv eigentlich vorhersagbar ist. Das Ganze können Sie kombinieren mit dem Farbstofflaser oder der Blitzlampe, eben auch gegen Jucken. Die Rötungskomponente, die Schmerzkomponente wird sehr positiv beeinflusst. Und Sie können natürlich auch das Dupilumab, vielleicht auch bei Patienten, die anamnestisch Prurigo oder eine Indikation wie die atopische Dermatitis haben, sozusagen ergänzend machen. Das ist ja immer gut möglich. Was ich heute nicht besprochen habe, ist die Radiotherapie. Die wird anderweitig viel gemacht. Aber ich habe festgestellt, wir haben auch festgestellt, dass es hier kaum noch Radiotherapeuten gibt, die eine Narbenbestrahlung machen, auch im Anschluss an eine operative Entfernung nicht. Wir können das auch gerne diskutieren. Das ist ein Algorithmus, den wir praktizieren, den ich auch praktiziere. Und damit kann man den Patienten zumindest eine Hoffnung machen, dass ihre Narbe sich bessert. Vorletztes Bild. Zahlt das die Krankenkasse? Das ist eine ganz wichtige Frage. Das Keloid ist eine Erkrankung. Eigentlich ja. Aber bei aufwendigen Sachen lohnt es sich manchmal, eine Kostenzusage einzuholen. Und ganz besonders, wenn Sie Botox anwenden und der Patient es nicht selber bezahlen will. Imiquimod ist vergleichsweise günstig, das können Patienten bezahlen, so haben wir das gemacht, aber klären Sie darüber auf, das ist wichtig. Und zusammenfassend möchte ich nur sagen, Keloide, ganz wichtig, entstehen nur bei Menschen mit einer genetischen Prägung. Nur besondere, auf Keloide zugeschnittene, individuelle Maßnahmen führen zum Erfolg und es gibt kein einfaches Wegmachen. Ich verabschiede mich mit dem Feuerwerk der Kieler Woche vom letzten Sonntag und sage Ihnen vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören.
Ja, ganz herzlichen Dank, Uli. Das ist das Besondere an Derma at Home, dass Sie hier Themen präsentiert bekommen, so ausführlich, so gut recherchiert, die Sie sonst vielleicht nicht so oft hören. Deswegen ganz herzlichen Dank für dieses spannende Thema. Wir haben ein paar Minuten. Ich filter mal die allerwichtigsten Fragen, weil Sie haben schon viele spannende und wichtige Fragen gestellt. Ich sortiere sie ein bisschen. Eine Frage, weil du hast die Kontaktkryochirurgie jetzt gar nicht erwähnt. Das wird ja häufig gemacht. Ja. Deswegen, was ist mit der Kontaktkryo?
Ja, vielen Dank, dass Sie fragen. Also, haben wir früher sehr viel gemacht. Aber bedenken Sie, dass Sie bei jeder Kontaktkryotherapie die Haut wieder verletzen. Das heißt, jede Verletzung ist wieder ein Stimulus für diese genetisch fehlgeleiteten Fibroblasten erneut zu wuchern. Das heißt, diese Kontaktkryotherapie ist in der Regel nicht erfolgreich, sehr schmerzhaft. Und deshalb haben wir sie mehr oder weniger komplett verlassen.
Genau, auch außerdem ist es auch teilweise schwierig, das Equipment noch vorzuhalten und
flüssiger Stickstoff etc. absolut richtig
und so weiter. Aber das ist ja gut, dass es im Algorithmus auch nicht mehr auftaucht. So, dann eine Frage zu den Therapien, die du vorgestellt hast beim Imiquimod. Welches Schema nutzt du da ein Jahr lang? Wie oft trägst du es?
Ja, das ist auch eine super Frage. Also Imiquimod sollte eigentlich, oder wir haben es früher so gemacht, erkläre ich mal darum. Wir haben dem Patienten eine kleine Probepackung Imiquimod, ein Sachet mitgegeben und haben gesagt, probieren Sie es in der Nähe der Narbe aus und fangen Sie an mit einmal täglich und gucken, ob eine Entzündungsreaktion entsteht. Und wenn das Entzündungsreaktion entsteht, dann machen Sie mal, lassen Sie mal 3 Tage dazwischen, machen wieder und wenn die Entzündung bleibt, dann hören Sie auf. Wenn keine Entzündung bei einmal täglich ist, machen Sie es 2-mal täglich. Und wenn dann immer noch keine Entzündung ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit des Ansprechens auf Imiquimod nicht null, aber deutlich geringer. Und wir haben die Patienten dann instruiert, nach dem Fadenzug, Imiquimod so oft selbst aufzutragen, dass es immer zu einer ganz leichten Entzündungsreaktion kommt. Manchmal ist es mehr, manchmal bleibt sie aus, aber ganz leicht Entzündung kriegt man eigentlich immer gut hin. Einige hatten einen sehr hohen Sachetverbrauch, andere ganz wenig, aber das war eine sehr individuelle Therapie. Und mit diesem Schema kriegt man es gut geregelt.
Und das Ganze dann konstant ein Jahr, hast du gesagt?
Mindestens ein Jahr. Und das liegt auch, das sieht man auch am Outcome und auch an der Stelle, wo es ist. Jetzt, ich hatte Ihnen das retroaurikulär gezeigt, da ist nicht so wahnsinnig viel Spannung. Wenn Sie es zum Beispiel an der Schulter machen, würde ich fast sagen, die Therapie muss sehr lange durchgeführt werden, damit die pathophysiologischen Grundlagen wirklich einmal, sagen wir mal, auf Null gefahren werden und dann die Haut trotz Narbe sich wieder normal verhält.
Gut, vielleicht eine letzte Frage zu den vorgestellten Therapien zur Dosierung vom 5-FU. Weißt du das zufällig aus dem Kopf oder sonst?
Es gibt tatsächlich, deshalb habe ich Ihnen das nicht gezeigt, verschiedene Dosierungsschemata. Auch Schemata, wie viel sie in die Wunde einbringen. Und das ist auch noch ein Thema und deshalb habe ich Ihnen dazu keine Angaben gemacht. In Keloide, die eine sehr starke Fibrosekomponente aufweisen, wird man kaum etwas hineininjiziert bekommen. Sei es TCA, Vitamin D, 5-FU, Sie werden das merken. Sie kriegen das auch mit dieser Spritze und der Insulinspritze kann man ja viel Druck ausüben, kaum etwas rein. In andere Keloide durchaus mehr. Dann gibt es diesen berühmten Blanching-Effekt, wo dann plötzlich das Ganze weißlich wird. Da weiß man, aha, jetzt habe ich da was reininjiziert und das hat auch seinen Platz gefunden. Deshalb müssen Sie das auch wieder leider sehr individuell machen. Und ich kann gerne nochmal bis zum nächsten Dharma at Home für Sie nachschauen, welche die üblichen Dosierungen für 5-FU in den Studien waren, sozusagen als Nachtrag. Und dann kann Dharma at Home das auch nochmal in die Verteilerliste geben, für die, die es interessiert. Aber es gibt verschiedene Dosierung auch zum Beispiel, ob Sie es jetzt in einer Spritze kombiniert mit TCA anwenden oder isoliert nur als 5-FU.
Ja, danke für die schönen, präzisen Antworten. Wir haben es jetzt 21 Uhr, deswegen enden wir erstmal mit dem Hauptprogramm heute. Und ganz herzlichen Dank nochmal, auch im Chat kommen schon viele Dank sagen für den Vortrag, dass wir uns mal mit so was Seltenem oder eben nicht viel Besprochenem wie dem Keloid und den hypertrophen Narben beschäftigen konnten. So, nach dem Dermatom ist vor dem Dermatom. Wir sehen uns gerne wieder in diesem Rahmen oder hören uns gerne wieder im Podcast. Die nächste Sendung ist am 6. August. Und zwar werden wir Frau Borelli eigentlich...
Nein,
das hat sich geändert. Ah ja, okay, sehr gut. Deswegen ist es da richtig, wie wir es hier sehen. Nämlich Professor Klempke aus Karlsruhe wird wieder bei uns sein und über kutane Lymphome in der Praxis berichten und das Ganze dann wieder live am ersten Mittwoch im Monat um 7:45 bei uns hier oder einen Monat lang auf der Webpage zum Nachgucken oder dauerhaft zum Nachhören bei Spotify oder Apple Podcast. Und damit herzlichen Dank für alle, die heute in der Live-Sendung dabei waren und ihr Fragen gestellt haben. Wir machen gleich noch weiter in der Speakers Corner und verabschieden uns erstmal bis zum nächsten Mal und sagen und tschüss.
Und tschüss.
Sehr gut, da sind wir wieder zurück und wir haben noch ein paar Fragen, also es ist tatsächlich interessant, ja, es ist wirklich warm, ich musste auch schon mal trinken zwischendurch. Jetzt gucken wir mal der Reihe nach, ich habe es eben ein bisschen gefiltert etwas, aber es waren auch schon so ein paar Fragen zur unmittelbaren Nachbehandlung bei Narben. Zum Beispiel reine Pflege. Eine Nachricht war von Herrn oder Frau Schiller.
Ja.
Panthenol zum Beispiel zur Wundheilung oder kann man auch einfache rückfettende Hautpflege benutzen? Wann anfangen? Wie oft? Was empfiehlst du da?
Guter Punkt. Bei normalen Narben gar kein Problem und ich empfehle zum Beispiel auch durchaus, wenn PatientInnen mich fragen, diesen Dermaroller von Panthenol, wo so ein Roller ist, der, mit dem man Dexpanthenol, Bepanthen, Dermaroller, kann man ruhig sagen, verteilen kann, ist ja frei verkäuflich. Man kann, wenn man Narbenpflege macht, mit Massage tatsächlich sehr viel erreichen, dass man die Betroffenen, gerade bei hypertrophen Narben, instruiert, das Pflegeprodukt einzumassieren, auch über mehrere Minuten. Das führt dazu, dass die Narbe weniger steif wird, aber einen durchschlagenden Effekt wird es nicht haben. Beim Keloid können Sie machen, was Sie wollen, da passiert gar nichts.
Und beginnen nach Fadenzug oder schon vorher?
Nach Fadenzug. Sonst ist das Problem Wundheilung, Störung, solange die Fäden noch liegen, groß. Also ich würde auch immer sagen, wenn Sie den Faden ziehen, sind ja noch so Mini-Löcher, die erstmal wieder verschlossen werden müssen. Warten Sie eine Woche nach Fadenzug und dann beginnen Sie mit der Pflege. Anders beim Imiquimod, da am Tag Fadenzug, danach wird begonnen, um diese Entzündungsreaktion auch möglichst schnell zu provozieren. Botox spritzen Sie direkt in die Narbe beim Wundverschluss, nähen zu, Botox rein, dann ist durch. Vitamin D, alles kommt später. Also je nachdem, wie die Narbe beschaffen ist, wie der Patient auch an seine Narbe kommt. Es nutzt nichts, wenn der irgendwo hinten im Innenseite Schulterblatt eine Narbe hat und nicht drankommt. Da können Sie ihm viel Therapie und Pflege empfehlen. Das wird nichts werden. Also denken Sie auch an diese, ich nenne die immer Soft-Faktoren, die aber vom Patienten sich aus enorm wichtig sind.
Sehr gut. Was ist mit dem Silikongel? Das wäre dann nur zur Therapie, hat es ja gesagt, Add-on. Und dann erst nach der entzündlichen Komponente, nach einem halben Jahr oder auch schon vorher? Oder
gibt's also bei hypertrophen Narben und bei normalen Narben zum guten Narben abheilen, kann man das unmittelbar nach Fadenzug anfangen. Hypertrophe Narben gibt es auch Patienten, die berichten, ach ja, bei der letzten Operation hatte ich auch vorübergehend so eine Narbe. Da kann man das auch sehr empfehlen. Da würde ich aber sogar dann dran denken, vor allen Dingen, wenn gut machbar, zum Beispiel an den Extremitäten, wieder mit einer Druckbandage zu arbeiten, weil das nach wie vor auch für hypertrophe Narben die effektivste Möglichkeit ist und am schnellsten zu einem Rückgang der Narbendicke führt und auch die Symptome am besten sozusagen behandeln kann.
Mhm. Sehr gut. Frau Reichert ist sehr aktiv dabei. Vielen Dank dafür. Viele wichtige Fragen. Jetzt kommt eine Abrechnungsfrage. Intralesionäre Therapie. Wie rechnest du das ab? GOR, EBM? Ich meine, wir haben es ja in der Hochschulambulanz leicht, ja. Muss man sagen, wir rechnen es über die Hochschulpauschale
tatsächlich. Fragen Sie mich was Leichteres. Ich sollte es eigentlich wissen, aber ich müsste das genauso beantworten, nachschlagen wie die 5-FU-Konzentration. Verzeihen Sie mir, sehen Sie es mir nach. Man kann das sicherlich googeln, GOE, intralesionäre Infiltration. Ich kenne KollegInnen, die bei hypertrophen Narben das auch mit dem Dermojet machen. Das geht auch. Beim Keloid-Dermojet wahrscheinlich nicht tief genug, aber bei einer flachen, ich nenne es mal flache hypertrophe Narbe, können Sie es auch mit dem Dermojet machen. Da gibt es bestimmt eine GOE-Ziffer, die Sie abrechnen können, aber ich habe die nicht im Kopf.
Dann noch eine kombinierte Nachfrage von Frau Reichert, sehr gut. Und zwar, du hattest ja gesagt, Kontaktkryo nicht so gerne, weil man immer wieder Mikroverletzungen Richtig. Setzt, aber Imiquimod macht die ganze Zeit eine Entzündung und eine Reizung.
Ja. Warum geht das? Ist eine super gute Frage, aber Imiquimod wirkt eben auf den immunologischen Teil, während Kryotherapie weitgehend zerstört. Das ist ja ein destruktives Verfahren, wenn Sie Zellen einfrieren und Sie kriegen ja einen sogenannten Eisball unter der Sonde. Das geht sehr gut ausgearbeitet, Temperaturgradient. Und da erreichen Sie dann ja durchaus Temperaturen von minus 50, 60 Grad, wenn Sie das richtig machen. Das heißt, Sie haben eine aktive Gewebedestruktion. Das heißt, Sie haben im Prinzip wie eine kleine Operation. Ist das für die Haut danach? Die muss repariert werden und dann kommen wieder die genetisch vorgeprägten Fibroblasten und machen eine überschießende Reaktion. Und deshalb ist die Kryotherapie ganz anders zu bewerten als die Entzündung bei Imiquimod. Das ist eine immunologisch bedingte Entzündung, die nicht auf Fibroblasten zielt, sondern auf das angeborene Immunsystem, was in der Wundheilung ja eine extrem große Rolle spielt, um die Wundheilung durch die Entzündungskomponente abzuschließen, Detritus, Debridement zu machen, praktisch zellulär zu machen, um dann sozusagen die Narbenbildung ruhen zu lassen. Und das ist ganz anders als die Kontaktkryotherapie.
Noch eine Frage zur Kryotherapie, die ich auch ganz spannend finde, weil man hat immer wieder gelesen, intralesionale Kryotherapie. Genau. Wir haben es jetzt nie gemacht, weil wir das Equipment nicht haben. Das ist auch die Frage, wenn ja, welches Equipment und wie macht man das? Was hast du zur Intralesionale?
Also es ist ganz interessant. Es war mal ein Hype. Wir haben uns damals sehr überlegt, Sascha, du weißt das noch, ob wir dieses Equipment kaufen und ob wir das machen. Und dann kamen aber eben die Daten, dass die Studiendaten, sozusagen Beobachtungsdaten, muss man besser sagen, dass diese Kryotherapie bei Keloiden nicht ganz so gut ist. Und dann haben wir gesagt, dann überdenken wir die gesamte Kryotherapie mal. Und es ist wissenschaftlich um die intralesionäre Kryotherapie extrem still geworden. Das heißt, wahrscheinlich hat sich das Denken durchgesetzt, dass auch da die Gewebsdestruktion leider das macht, was ein Keloid zum Wachsen bringt, nämlich Aktivierung am Ende und es keinen Vorteil hat. Es gibt aber noch eine ganz interessante Variante, die man durchaus auch praktizieren könnte. Und zwar gibt es Berichte darüber, dass wenn man eine chirurgische Verkleinerung machen möchte des Keloids, dass man das Keloid in der Keloidgröße Größen reduziert. Also die Naht ist intrakeloidal nachher. Man schneidet, sagen wir mal, 80-90% raus und näht innerhalb des Keloidgewebes wieder zu. Und dann kriegt man offensichtlich keine verstärkte Neubildung. Dann hat man die Wundgröße reduziert. Dann kann man sich überlegen, schneide ich das Ganze jetzt ganz raus und mache zum Beispiel eine Botox-Nachbehandlung oder eine Botox- und Imiquimod-Nachbehandlung oder mache eine Radiotherapie. Was tatsächlich immer noch möglich ist, aber schwierig zu bewerkstelligen, zu organisieren ist, das ist der Nachteil. Aber wenn man einen Radiologen hat oder einen Strahlentherapeuten, der das kennt, der das auch anbietet, dann unbedingt auch mit in den Therapiealgorithmus einbeziehen, wie ich das ja auch schon geschrieben habe, die Radiatio noch damit bedenken, weil das sicherlich immer noch ein sehr gutes Therapieverfahren ist, was in anderen Teilen der Welt Nummer eins ist bei der Keloidtherapie.
Imiquimod auf Keloide ohne Operation?
Haben wir probiert, keinen Effekt.
Sehr gut. Dann auch eine Frage, die hätte ich auch noch gestellt, nämlich deine Meinung zu Kontrakt-Tubecs. Das ist ja auch wieder immer wieder ein gern genutztes. Ja.
Extraktum CP. Können Sie, ich sag's mal gut, auf gut Norddeutsch vergessen. Das ist eine klare wie eine Pflegecreme, Dexpanthenol, Nivea, was auch immer sie drauf tun, aber keinerlei Effekt auf Narbenwachstum und schon gar nicht auf hypertrophe Narben und Keloide.
Sehr gut. Frau Röseke-Schlecht merkt nochmal zu Recht an, wenn es um Bandagen geht und Druckmiedern, dass man zwei wahrscheinlich immer aufschreiben muss wegen Wechseln und Waschen.
Ja, das kann man machen. Allerdings ist es so, ich würde das vielleicht etwas anders machen. Ich würde die Bandage erstmal aufschreiben als eine. Und es ist ja durchaus möglich, die zu waschen und zu trocknen. Das sind ein paar Stunden und ein paar Stunden. Keine Kompression ist machbar. Warum ich das sage, ist, erstmal auszuprobieren, wie gut geht das. Und gegebenenfalls kann man bei einer zweiten Bandage, wenn man sie danach rezeptiert, die Stärke des Anpressdrucks etwas variieren, wenn nötig. Wenn man schon mal zwei rezeptiert hat, dann braucht es wieder lange Zeit, bis man eine Anpassung machen kann. Mhm. Deshalb bin ich dafür, eine, die kontrollieren und gegebenenfalls dann nach spätestens einem halben Jahr Neurezeptur, vielleicht verändert mit einer Pilotte, vielleicht Kompressionsklasse 3, wenn der Patient das verträgt. Je stärker komprimiert wird, desto besser ist das für hypertrophe Narbe oder Keloid.
Sehr gut. Wir haben noch Fragen zum Vitamin D. Auch das interessiert sehr. Von Heike Müller nochmal zu der Konzentration vom Vitamin D für die Injektion. Du hattest das Präparat gezeigt, aber auch zur Menge und zum Intervall, wie oft applizieren.
Ja, je nach dem, was ich in der Literatur gelesen habe, alle 2, alle 4 Wochen, gibt es sicherlich noch keinen Standard. Müssen wir ein bisschen ausprobieren. Es gibt extrem wenig gute Studien zu Keloiden, leider, weil das ja auch wirklich sehr selten ist, gerade bei kaukasischer Haut, wie wir das haben. Deshalb ein bisschen ausprobieren. Und ich würde, aber das ist wirklich ganz persönliche Meinung von mir, ich würde immer auch oral hochdosiert Vitamin D geben. Also mindestens 2000 Einheiten pro Tag, vielleicht sogar mal vorübergehend 4000 Einheiten pro Tag oral supplementieren, plus entsprechend intralesionär geben, weil die Daten zu einer erhöhten Prävalenz an Keloiden oder auch der Verschlechterung des oder Ausprägung des Keloids unter Vitamin D-Mangel, die gibt es. Und Vitamin D scheint da eine Rolle zu spielen. Welche genau ist unbekannt? Deshalb, das ist ja einfach. Vitamin D zu supplementieren ist ja wirklich eine ganz minimalinvasive Maßnahme. Und deshalb würde ich das zusätzlich machen. Ich würde, glaube ich, nicht diese 200.000 Einheiten einmal monatlich intramuskulär injizieren. Also würde ich mich noch ein bisschen scheuen. Intralesionär würde ich es machen und oral.
Mhm. Damit hat sich schon die Frage von Frau Alberding geklärt, was mit dem Oralen ist. Jetzt zu den anderen. Oder eine Frage ist noch über den pathophysiologischen Wirkmechanismus des Vitamin Ds auf die Keloide.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du da was zu
sagen kannst. Ja, einmal scheint Vitamin D-Mangel Fibroblastenaktivität zu fördern. Und das ist das, was wir in der Narbe gerade nicht wollen. Und zum anderen ist Vitamin D ganz, ganz wichtig, um Reifung unter anderem von Makrophagen und dendritischen Zellen optimal ablaufen zu lassen. Und wir haben ja schon wieder Makrophagen als die Paradezellen der angeborenen Immunität, die bei der Wundheilung eine entscheidende Rolle spielen, um die Restrukturierung der Wunde von der Wundheilung nachher zu einem stabilen Narbengewebe zu steuern. Und da spielt Vitamin D eine ganz große Rolle. Und deshalb kann man sagen, es hat einen dualen Wirkmechanismus bei einer Narbe und der Wundheilung. Es gilt übrigens für Wundheilung ganz allgemein, und das ist schon lange bekannt, dass ein Vitamin-D-Mangel Wundheilung hemmt.
Das war auch sehr klar. Neue Therapieverfahren, das Dupilumab hat für Aufmerksamkeit gesorgt. Du hattest gesagt, IL-13 spielt eine Rolle. Was ist mit den IL-13-Monoblockern? Gibt es irgendeinen Fallbericht oder irgendwas dazu?
Noch habe ich keinen gefunden. Ich habe mehrfach vorgeschlagen, mal eine Probe von Tralo oder Lebrikizumab intralesional in Keloide zu injizieren. Das ist natürlich ein unheimlich teures Unterfangen und die werden natürlich auch dann systemisch wirksam. Aber das ist etwas, was gemacht werden müsste. Auch wenn mal Material zur Verfügung steht, könnte man das machen, wenn man Patienten hat. Ich würde denken, dass es einen Effekt hat, der Effekt vielleicht aber temporär ist und auch ergänzend interessant wäre für Patienten, die beispielsweise eine Neurodermitis haben und eine Keloid-Neigung, dass man das ausprobiert oder gibt, zum Beispiel bevorzugt vor Januskinase-Inhibitoren, weil da gibt es keine Fallberichte drüber.
Und auch spannend, so, Theresa Nauanger und Leo Harries Franks beide. Du hattest ja gesagt, Juckreiz ist ja bei fast allen Patienten ein großes Problem. Jetzt haben wir Nemolizumab, das auf den Juckreiz zielt und auf die sensiblen Fasern in der Haut.
Ja. Das ist natürlich, schöne Grüße nach Hannover, eine ganz tolle Frage. Bitte machen. Mhm. Ja, also wenn die Hannoveraner Proben bekommen von Nemolizumab und haben Keloid-Patienten, einfach mal injizieren. Passieren kann nichts. Und gut dokumentieren, da haben sie wunderschöne Kasuistik. Ich fände das eine ganz spannende Geschichte. Von Interleukin 31 ist mir nichts bekannt hinsichtlich Wundheilung. Auch nicht Keloid-Entstehung. Und TGF ist sicherlich ein ganz wichtiger Faktor. Wir haben damals festgestellt, dass der TGF-Signalweg sehr interessant ist. Die hemmenden Signale sind runterreguliert bei Keloiden und die aktivierenden Signale sind hochreguliert. Das ist also eine Dysregulation, zum Beispiel von SMATs, das sind so regulierende Moleküle. Aber da ist man auch noch nicht so richtig weitergekommen. Interleukin 10 zum Beispiel können Sie auch wenn man Keloid rausschneidet, kann man Interleukin 10 injizieren. Das ist auch präventiv. Da gab es erste Untersuchungen, auch an Tiermodellen, aber es ist nicht weiter verfolgt worden, leider. Also sind viele immunologische Ansätze, die da eine Rolle spielen. Vielleicht haben die Novaraner Jackpot mit IL-31.
Wer weiß, bitte publizieren, was auch immer dabei rauskommt.
Ja.
Wir nähern uns dem Ende, aber du hast ja den Nagel auf den Kopf getroffen mit deinem Thema. Frau Röseke, schlecht, frag noch mal, du sagtest ja, die intralesionelle Therapie machst du ja ohne Lokalbeschauungsmittel, aber wie ist mit Kühlen, jetzt keine Kryotherapie, aber Kaltluft oder irgendwas?
Also kann man alles machen. Ich persönlich mache das mit Aufklärung. Sage, das wird jetzt wehtun, das gerade ein Verdrängungsschmerz, der ist auch nicht ohne. Dann wissen die Patienten, was auf sie zukommt. Wenn es Kinder sind, kann man durchaus mit Emla oder Emla-Nachfolgern arbeiten, das vorher oberflächlich perkutan anästhesieren. Man kann ein bisschen Kältespray nehmen, Frau Hose-Geschlecht kennt das sicher alles. Das ist eine Frage der individuellen Patientenführung. Und kann man machen, muss man aber nicht.
Sehr gut. Letzte Frage bisher. Lokale Retinoide, spielen die irgendeine Rolle?
Nee, interessanterweise nicht. Und ich glaube, das liegt daran, dass Retinoide bekannt dafür sind, dass epidermale Differenzierung durch Vitamin-A-Säure-Derivate reguliert wird, aber nicht dermale. Und hier haben wir das Problem bei Keloiden ist die Dermis, nicht die Epidermis. Die Epidermis spielt auch eine Rolle durch ihre Botenstoffe, durch das Crosstalk heißt das heute, hin und her zwischen Epidermis und dermalen Zellen. Aber primär ist es der Fibroblast, die extrazelluläre Matrix, die eine Rolle spielt. Wenn es gelänge, den extrazellulären Matrixabbau zu forcieren, zum Beispiel durch Matrix-Metalloproteinasen-Aktivierung etc., wäre auch viel gewonnen. Aber so weit sind wir noch nicht. Früher hat man sogar Enzyme injiziert, Bromelain aus der Ananas und sowas. Das ist aber alles nichts geworden. In der Hoffnung, diese Matrixproteine zu zerstören und damit das Gewebe weicher zu machen. Aber das funktioniert nicht, weil die Entzündungskomponente immer wieder dazu führt, dass die Fibroblasten wieder aktiviert werden und die extrazelluläre Matrix dann wieder aufbauen aufgrund dieser genetischen Prägung. Da kommt man eben nicht raus. Da müsste es auch so ein Wundgel geben, wie das, was du bei Dermanews vorgestellt hast, aber da muss man das Gen kennen, das die Keloide hauptsächlich wachsen lässt und das kennen wir noch nicht.
Sehr gut. Damit haben wir tatsächlich alle Fragen. Ich sehe jetzt keine mehr. Und es
bin begeistert. Vielen Dank für die tollen Fragen.
Ja, also ganz super. So viele tolle, spannende Fragen. Das macht es ja auch aus. Ganz vielen Dank an dich nochmal, Uli, auch hier von ganz vielen KollegInnen aus dem Chat, die das sehr gut fanden und
toll fanden,
dass dieses Thema hier beleuchtet wurde. Ihnen ganz vielen Dank, dass Sie am heißesten Tag des Jahres durchgehalten haben bis zum Schluss. Jetzt kühlt es ja vielleicht auch wieder ein bisschen ab. Und ich denke, damit haben wir erstmal alles für heute erledigt. Wir sehen uns wieder, wie gesagt, kutane Lymphome in der Praxis. Dann im nächsten Monat mit Professor Klemke aus Karlsruhe. Und damit nochmal aus Kiel von uns.
Und tschüss.
At Bristol-Myers Squibb, we believe that